Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Millionenfach haben sich die Platten von Toni Marshall verkauft, vor allem sein Mega-Hit Schöne Maid. Jetzt ist der ausgebildete Opernsänger im Alter von 85 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an ihn. Wir schauen uns aber auch zwei Premieren an. Jonathan Mese an der Berliner Volksbühne und Fatma Aydemirs Roman Cin am Gorki-Theater. Und wir berichten natürlich von den ersten Filmen, die bei der Berlinale im Wettbewerb zu sehen waren. Eigentlich wollte Toni Marshall Opernsänger werden. Eine klassische Ausbildung hatte er auch, aber dann wurde er zum Fröhlichmacher der Nation. Und das vor allem wegen diesem Hit. Millionenfach verkauft und in Endlosschleife bei Partys, nicht nur in den 70er Jahren zu hören, Toni Marshall mit seinem Mega-Hit Schöne Maid. Gestern ist der Sänger im Alter von 85 Jahren gestorben und ich bin jetzt mit dem Musikjournalisten Jan Feddersen verbunden. Herr Feddersen, Toni Marshall und dieser Hit, das wird ja immer in einem Atemzug genannt. Wofür steht er denn?
Dieses Lied steht eigentlich für nichts als Partylaune der 70er Jahre. Das ist Schunkeln. In den 60er Jahren gab es den Blauen Bock. Und in den 70er Jahren gab es eben so, man könnte fast boshaft sagen, Früh-Techno-Bands wie das James Last Orchester. Das ganze Volk wollte irgendwie tanzen. Es setzte in den 70er Jahren Massenwohlstand ein. Die Leute fuhren in die Ferien, die konnten sich das leisten. Und es gab auch plötzlich keine kollektiven Waschküchen mehr in den Siedlungen. Also das weiß ich noch aus meiner Kindheit, sondern alle wollten plötzlich ein Auto haben, wenigstens alle eine Waschmaschine. Später kamen Trockene dazu. Und Toni Marshall steht für diese 70er Jahre, für diese entgrenzte, losgelöste, ja, wie soll man sagen, Partyseligkeit, Schöne Maid. Und dass das Ganze einen neuseeländischen Background hat in der musikalischen Ästhetik, da kann man nur sagen, das war damals alles vollkommen egal.
Der Schlager ist ja auch, wenn Sie das so beschreiben, merkt man das sofort immer in ganz starkem Maß auch Ausdruck seiner Zeit. Da, wenn man so ans Fernweh der Nachkriegszeit und die zwei kleine Italiener und sowas denkt, das kommt ja bei ihm auch vor in Bora Bora. Er hatte auch eine eigene Fernsehshow. Könnte man sagen, Toni Marshall ist auch eine Figur der Zeitgeschichte?
Ja, ganz bestimmt. Also Toni Marshall ist wirklich ein Teil des menschlichen Mobiliars der Bundesrepublik, auch in ihrer Erfolgsgeschichte, also auch in ihren Lockerungsbemühungen. Man kann quasi aus einer Perspektive, sage ich mal, der gesellschaftlichen Mitte die 70er Jahre überhaupt nicht beschreiben, ohne auf das Partywesen oder also auch auf die ganzen sittlichen Lockerungsbemühungen, also auf die ganzen Grübeleien, also durchaus auch in einem optimistischen Sinne. Das kann man alles nicht verstehen. Also auf der linken, im linksliberalen Spektrum ist ja die 70er Jahre Zeit verbunden mit deutscher Herbst und das war alles so schlimm und so kritisch. Das sind im Prinzip Minderheitenauffassungen. Toni Marshall steht eben wirklich auch als, wenn man so will, menschliches Kulturprojekt für das, was die 70er Jahre waren. Das hat viel mit seinem Produzenten Jack White, das war Horst Nussbaum, das ist einer, der auch mal bei Tennis Borussia Fußballpräsident war. Das ist jemand, der immer so einen guten Sinn dafür hatte. Also was will sozusagen das Volk hören? Also für mich war das mit meinem Musikgeschmack immer wesentlich gruselig, aber ich bin dadurch jetzt in meiner eigenen Entwicklung identitär nicht angefochten worden. Ich kann das einfach nur respektieren. Ich habe Toni Marshall einmal kennengelernt, ein wahnsinnig freundlicher, einnehmender, früher hätte man gesagt, leutseliger Mensch. Ich kann da überhaupt nicht böse sein, das sind ja wahnsinnig viele Leute. Und gesagt, so, das ist ja eine Heimsuchung, das ist ja Kulturverwesung, wie kann man nur? Und ich würde einfach sagen, nehmen wir das doch mal locker, auch mit dem historischen Blick. Das war schon irgendwie alles ziemlich okay.
Und er hat ja auch eine ganz klassische musikalische Ausbildung gehabt. An der Musikhochschule in Karlsruhe hat er studiert, Staatsexamen als Sänger, mehrere Instrumente gespielt und dann haut man sein Musikerleben lang auf die Pauke. Ist das nicht auch ein tragischer Widerspruch?
Ach, das kommt immer drauf an, also von welchem Standpunkt man jetzt die Tragödie aus definiert. Also Cindy und Bert, die kennen wir ganz bestimmt auch. Die wollten eigentlich Herr und anspruchsvolle Lieder singen. Es gibt noch ganz viele andere, also aus diesem Genre, die wollten eigentlich deutsche Kunst machen, wenigstens europäische Kunst. Toni Marshall hatte sich eigentlich vorgestellt, ich werde jetzt so eine deutsche Variante von Charles Aznavour. Aber am Ende des Tages ist es so, die sind ja auch alle berufstätig gewesen. Die machen das jetzt ja nicht staatlich subventioniert, also wo man dann auf Kulturbudgets hoffen kann. Die mussten arbeiten und sie brauchten Erfolg. Und natürlich mit Schöne Maid hat er viel mehr Geld verdient. Alle anderen haben mit ihrem Stoff dann am Ende des Tages viel mehr Geld verdient, konnten ihre Familien sich selbst ernähren, als alles Künstlerische, was so gewöhnlich als künstlerisch denkt. Also für mich, wenn man sich das massenkulturell anguckt, ist das eine vollkommen klare Entwicklung gewesen. Die Leute machen jetzt ein bisschen Kunst. Klar, das ist denn ihr Ideal, ganz besonders hochgehalten eben immer in unserem Land. Aber Toni Marshall hat das Glück gehabt, dass er die richtige Stimme und das richtige musikalische Feeling hatte, um von Jack White den Vorschlag Schöne Maid einzusingen. Also zu seinem finanziellen oder wahrscheinlich auch überhaupt naturellhaften Leidwesen war das nicht.
Jan Feddersen, vielen Dank für diese Würdigung des Sängers Toni Marshall, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Mit ihrem Roman Gins hat die Schriftstellerin Fatma Eidemir es im Herbst auf die Shortlist für den begehrten Deutschen Buchpreis geschafft. Das Buch ist eine deutsch-türkische Familiengeschichte aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichen Tonlagen erzählt. Es klingt eigentlich ideal, aber auch ziemlich herausfordernd fürs Theater. Nurkan Erpulat hat es versucht, am Berliner Maxim Gorki Theater diesen Text in Szene zu setzen. Ob es gelungen ist, wir können ja mal reinhören.
Time to wake up, but I'm still so tired, I can't. Everything is moving, telling me to hurry up, but my broken heart is so scared. I don't wanna try, I don't wanna cry, I don't wanna stay, but I don't wanna die, just wanna live, just wanna feel all over again. I'm so scared, makes me paralyzed, how am I gonna stop?
Ein Ausschnitt aus der Bühnenfassung von Fatma Eidemirs Roman Gin am Maxim Gorki Theater. Dort war für uns André Mumot. Was aus diesem ja nicht ganz kurzen Roman hat es denn überhaupt auf die Bühne des Gorki Theaters geschafft, wenn da auch so viel gesungen wird?
Es wird tatsächlich viel gesungen und das muss man, glaube ich, gleich vorausschicken. Was wir gehört haben, ist der Sänger Anthony Hüseyin, der auch die musikalische Leitung dieses Abends hat und auch komponiert hat für den Abend, der ist fast die ganze Zeit auf der Bühne. Der spielt auch eine Rolle mit sehr wenig Text. Das ist eine ganz entscheidende Rolle, da will ich nicht zu viel vorausnehmen. Aber vor allen Dingen hat er dafür gesorgt, dass dieser Abend fast ein Musiktheaterabend geworden ist, fast ein Musical. Er singt auf Englisch, er singt auf Türkisch-Kurdisch, er interpretiert da verschiedene Lieder mit großer Stimme, mit sehr viel Gefühl.
Das hat einem gleich so eine Gänsehaut gekriegt.
Da kriegt man auch im Publikum eine Gänsehaut. Das darf auch richtig kitschig werden. Da wird dann auch die Disco Kugel für den ganzen Saal angeschmissen. Das ist ein Abend, der erstmal vor allen Dingen mit großen Gefühlen arbeitet und dann sozusagen danach versucht, diesen Roman zu adaptieren. Und da ist eine Menge Material zu adaptieren und er muss sich zwangsläufig begnügen mit einigen Aspekten.
Und funktioniert das denn? Also wird das dem Text gerecht, was Sie da machen, was Sie so angedeutet haben?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil der Roman hat seine eigenen ganz starken Qualitäten. Sie haben es schon gesagt, das ist eine migrantische Familiengeschichte über mehrere Generationen. Was die Autorin schafft, ist in dem Roman diese Figuren sehr lebendig zu machen mit ihren Konflikten. Allerdings werden da auch alle nur erdenklichen Konflikte auf dieser Familie abgeladen, die man sich nur vorstellen kann. Vor allen Dingen sind es auch viele Identitätskonflikte. Einer der Söhne ist homosexuell, einer der eines der Kinder ist eine Transperson. Das ist eine Figur, die sehr im Hintergrund erstmal sich bewegt. Dann gibt es eine Art Zwangsverheiratung. Es gibt einen Brandanschlag, wahrscheinlich durch Nazis. Es gibt Feminismusdebatten in dieser Familie. Es gibt eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Und das ist sehr viel, was sehr ernst und auch mit großer Tragik und mit einem sehr genauen Blick für die Traumata dieser Migrationsgeschichte in dem Roman abgearbeitet wird. Dieser Theaterabend, diese Adaption von Nurkan Erpulat ist insofern wirklich extrem bemerkenswert, als dass sie einen fast grundsätzlich anderen Ton anschlägt. Aus diesem sehr ernsten, bierernsten Text wird ein fast durchgängig heiterer, entspannter, lässiger Abend, der aber trotzdem die Probleme ernst nimmt und sie dann auch am Ende sehr dramatisch zuspitzt.
Das heißt, die haben eigentlich so ein bisschen Platz geschaffen, damit sich die Probleme überhaupt mal setzen können oder überhaupt entfalten.
Sie werden auf jeden Fall, würde ich sagen, erstmal leichter zugänglich. Natürlich geht der Roman viel mehr in die Tiefe, kann viel mehr Nuancen herstellen, Realitäten ausmalen bis ins kleinste Detail. Das kann dieser Abend nicht, das will er auch nicht. Aber dieser Abend leistet sich eine ungeheure Leidenschaft in der theatralen Ausarbeitung und dabei hat er sowas, was ich als naive szenische Unmittelbarkeit bezeichnen würde. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Das ist nicht verkopft, das ist nicht künstlich abgeklärt, das will diese Figuren, diese Familie feiern. Das leistet sich unglaublich viel Humor, das leistet sich aber auch Sentimentalität, das leistet sich ganz, ganz, ganz viel Emotion. Woran man im Roman sich sehr stark abarbeiten muss, das wird einem hier sehr leicht gemacht.
Und wie schaut das aus?
Das ist entspannt auf die Bühne gebracht. Da wird eine Wohnung angedeutet, denn diese Wohnung ist es, die der Familienvater in Istanbul für seine Familie neu beziehen will. Das ist die Grundidee des Textes. Dieser Familienvater stirbt und die Familie kommt dann nach Istanbul und arbeitet die Konflikte auf. Da braucht es nicht viel Bühnenbild. Das ist aber ganz geschickt gelöst, vor allen Dingen, weil am Ende des Romans ein Erdbeben steht. Und das hat natürlich im Moment eine vollkommen andere Bedeutung. Deswegen wird das sehr sensibel gehandhabt in der Inszenierung. Die Möbel werden wie so in einer Art Mobile von der Bühne in die Höhe gehoben. Das ist alles, was da am Ende stattfindet und das ist sehr dezent und sehr schön gemacht. Aber auf dem Weg dahin passiert eigentlich alles, was passieren kann. Da wird getanzt, da werden geradezu Sketche aufgeführt mit den fantastischen Darstellern. Da werden aber auch große Konflikte ganz intensiv ausgehandelt. Und was man wirklich erwähnen muss, ist, dass dieses sechsköpfige Ensemble auf der Bühne Großartiges leistet in der Vergegenwärtigung dieser Figuren und auch der Nebenfiguren, die schlüpfen in zahlreiche Rollen. Und ich möchte wirklich mal zwei Schauspielerinnen erwähnen. Das eine ist Aysima Ergün, die die jüngere Tochter spielt. Das ist eine komödiantische Glanzleistung. Die macht aus eigentlich sehr ernsten Szenen hinreißende Situationen. Da möchte man auf die Knie gehen. Und auf der anderen Seite ist da Çiğdem Teke, die die ältere Schwester spielt. Das ist eine Schauspielerin, die schon lange zum Ensemble des Maxim Gorki Theaters gehört und immer eher etwas unauffälliger gespielt hat. Die darf da am Ende einen Monolog mit ihrer oder eine Anklage an ihre Mutter aufführen. Das ist, glaube ich, ein Moment, den niemand vergessen wird, der in dieser Inszenierung gesessen hat. Das ist ein großer Moment fürs Maxim Gorki Theater. Ich glaube, dass ganz viele Menschen im Publikum sitzen werden, die mit dieser Abrechnung, mit der Vergangenheit, mit der traditionellen Frauenrolle, auch in migrantischen Familien, die das sehr stark bewegen wird und die das mitnehmen werden als einen ganz großen Moment.
Könnte ein richtiger Hit also offenbar werden.
Ich glaube ja. Ich glaube, dass hier wirklich was Großartiges gelungen ist, gerade weil man so locker und frei mit der Vorlage umgegangen ist und es gewagt hat, einen eigenen Ton anzuschlagen.
André Momot über Chins am Maxim Gorki Theater, inszeniert von Nurkan Erpulat. Und die nächsten Vorstellungen, die sind morgen und dann wieder am 18. Februar und dann wieder am 6. März. Ein seltsames Wundertier schickt Jonathan Mese diesmal in die Manege. Die Monosau heißt eine monumentale Textsammlung des eigenwilligen und in seiner Widersprüchlichkeit vielleicht auch einmaligen Künstlers. Uraufgeführt wird das 500-seitige Konvolut an der Berliner Volksbühne, die sich ja seit jeher als traditionell politisch versteht. Die Monosau trägt den Untertitel Ein garantiert regiefreier Abend. Und wie das so funktioniert hat, ich bin gespannt. Tobi Müller ist jetzt hier bei mir im Studio. Haben Sie denn die Monosau identifizieren können oder gesehen oder zumindest eine Idee bekommen in den 2 Stunden, wer oder was das ist?
Ja, letztendlich wahrscheinlich alle, die auf der Bühne waren. Man kann es aber schon noch ein bisschen genauer sagen vielleicht. Ich denke, bei Mese ist die Monosau nichts weiter als eine Chiffre für eine radikale, totale Kunstautonomie. Ne? Also eine Art Parallelwelt, vielleicht das Zentrum eines Gesamtkunstwerks, der ganz große, radikale Eigensinn. Eigentlich das, was er auch unter Kunstdiktatur immer wieder versteht und ausgesprochen hat. Also eben gerade das radikale Gegenteil eines politischen Theaters. Vielleicht das Erzego, wie er auch sagen würde, in seiner Sprache immer wieder. Mese selbst war aber lustigerweise gar nicht da. Also auch beim Schlussapplaus nicht, weil eine Ausstellungseröffnung in Gstaad hat in der Schweiz und weil diese Produktion, glaube ich, 2 oder sogar 3 Mal kurz verschoben wurde, ist sich das nicht mehr ausgegangen. Er hat aber eine sehr reizende Stellvertreterin auf der Bühne und das ist der Kerstin Grassmann, die man noch kennt aus dem, wie man damals gesagt hat, sogenannten geistig behinderten Ensemble von Christoph Schlingensief, sehr viel mit ihm zusammengearbeitet hat. Und die ist so im großen, schicken, glänzenden, schwarzen Adidas-Anzug da, den Mese ja auch immer wieder trägt. Und auf ihrem T-Shirt steht die Schrift, der Schriftzug Erster Mann. Also die erste Monosau ist eigentlich Kerstin Grassmann, könnte man sagen. Es gibt aber noch, insgesamt sind 7 SchauspielerInnen, ein Laufsteg, der quer durch den Saal geht, diese Auftritte dieser Monosäue, wie ich es, glaube ich, mittlerweile nennen würde, schon auch ermöglicht. Es gibt 3 Musiker vom Solistenensemble Kaleidoskop in Berlin, die so ein bisschen als Ramones angezogen sind. Diese Punk-Rock-Band aus Brooklyn, auch Monosäue, wenn man so möchte, sehr eigensinnige Kunstentwürfe. Und es gibt natürlich, wen erstaunt es, es gibt Wagner bei Jonathan Mese. Es fängt nämlich an mit diesem, wir hören ihn jetzt schon, das ist der berühmte S-Dur-Akkord am Anfang vom Rheingold. Und das Gold wird auch eine bestimmte Rolle spielen im Verlauf der Inszenierung. Das ist so eine der wenigen inhaltlichen Fäden, die man vielleicht zu ziehen imstande ist. Und dann kommt Martin Wuttke aus dem Nebel.
Und Kaspar, geboren auf den Koloss gestartet, einem Stoßfelsen inmitten der See, umringelt von England und anderen weit zugänglicheren Inseln. Als Vater nahm man ihm den Ziegenhirt, sprach ihm Königsblute zu und versprach ihm Herrschaft, Usurpation und Gold. Er wurde als Knab einem Unhold zugesprochen.
Also Wagner, da wundert man sich ja nicht so bei Mese. Der hat ja auch in Bayreuth schon mal mit dem Hitlergruß provoziert. Was ist denn da heute Abend anders als in Bayreuth?
Ja, ziemlich viel. Das ist schon anders als in Bayreuth. Es gibt natürlich auch kein quasi Wagner-Werk, was eine gewisse Sinnhaftigkeit darstellen würde. Das kann man diesen Text nun wirklich gar nicht unterstellen. Es gibt aber schon, natürlich die Motive sind die gleichen. Ne? Die werden sich gleich, also Mese wird ab und zu auf ein großes Ei projiziert, das von der Bühne runterhängt und dann ruft er wieder seine Partei aus, die KUNST. Das soll natürlich an andere Parteien erinnern, aber es geht ihm eben darum, KUNST, das ist quasi die Kunst, wenn man so möchte. Es hat aber sonst wirklich wenig von einem Gesamtkunstwerk, ne, was ja da die Wagnersche Idee wäre, trotz eben auch der sehr schönen Musik da von diesen 3 Musikern, Cello, Geige und elektrische Gitarre. Es gibt einfach so gewisse Motive, würde ich sagen, was die sich da durchziehen. Deswegen auch das Rheingold am Anfang. Ne? Also wie wird aus Scheiße Gold? Das ist quasi die alchemistische, berühmte Transformation von Leben in Kunst, in Wert vielleicht, von Sinn in Nonsens auch. Und da gibt es verschiedene Typen, die jetzt die SchauspielerInnen übernehmen. Archetypen vielleicht, Modelle aus der Popkultur, ein Cowboy, Cowgirl, Barbarella, ganz in Gold, auch wieder Jane Fonda, die wir kennen aus dem Film von Roger Corman, damals der Wahnsinnige, der Kranke, Franz Beil gibt den und so weiter. Fragen Sie mich nicht im Genauen, was das jeweils bedeutet. Man versteht sehr viele sehr schlecht, man versteht auch die Texte nicht, sie sind wirklich nicht für die Bühne gedacht. Es ist eine Tortur. 2 Stunden, 20 Minuten, das auszuhalten. Man kann sich an einzelnen Akteuren festhalten, die man mag. Und das ist war quasi dann vielleicht der Eigensinn, wie er dann quasi jenseits des Textes sich auch behauptet, weil das einzelne Leute einfach sehr gut machen. Vielleicht können wir gleich über die noch ein bisschen sprechen.
Vielleicht hätte man doch eher einen Regisseur gebraucht, also weil das steht doch da irgendwie, das sei den Untertitel hatte ich ja vorhin schon, dass es eben mit Regiefreiheit beworben wird. Hätte man das vielleicht sich gewünscht, dass da einer mal sich ein Konzept überlegt?
Ich glaube, das ist ziemlich konsequent, da keine Regie anzuwenden oder das im Kollektiv zu belassen. Das sind nicht Texte, die eine Regie brauchen oder überhaupt vertragen würden. Wie gesagt, es geht da eher um diese Verschränkung von einerseits dieser politischen Bühne und dieser radikalen Subjektposition. Ne, das beißt sich dann, das ist vielleicht ein interessanter Widerspruch im ersten Moment, wenn man so möchte, aber erinnert man sich ja auch wieder ein bisschen dran, was ist eine der Säulenheiligen von Castorf gewesen an dieser Volksbühne, das ist Rimbaud, der quasi sehr autonome, eigenwillige französische Dichter, und da gibt es so Wiedergänger von Rimbaud, die da sind. Benny Claassens ist so ein Extrem-Performer und Schauspieler, der natürlich singen und tanzen kann wie niemand anders, der auch den größten Nonsens-Text noch so performen kann, dass man ihm irgendwie an den Lippen hängt. Kerstin Grassmann ist auch so eine Figur für mich aus dem Schlingensief-Ensemble mit ihrer latenten Genervtheit, wenn sie jetzt diesen blöden Barbarella-Film zusammenfassen muss und immer wieder stolpert, sagt, oh Mann, wie hieß denn der schon wieder? Und man merkt, ach, sie mag das hier gar nicht. Also dass so quasi die Performer immer wieder ihr Recht einfordern, auch gegen diese Kunst, die ja dann auch über sie rübergestülpt wird mit diesen Nonsens-Texten. Das sind die Lichtmomente in diesem Abend, der eigentlich auch gar keine Regie verdient.
Also hat die Volksbühne mal wieder nicht durch ihre ästhetische Produktion von sich reden gemacht, sondern eben in letzter Zeit wurde ja wieder über eine Besetzung des Hauses gesprochen. Haben Sie da was mitgekriegt? War da Polizei schon vor Ort oder so?
Na, das gab es ja aus ganz verschiedenen Gründen schon öfter an der Volksbühne. Das muss ja nicht gegen das Haus sprechen. Nee, da ist jetzt eigentlich nichts weiteres passiert. Ich halte das ehrlich gesagt auch für eine sehr seltsame Medienkampagne dieses Kollektivs Staub zu Glitzer, wo ich mich immer wieder wundere, warum gibt man denen so viel Medienraum, auch im Spiegel und so weiter, macht sie zum Zentrum von Geschichten. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Das konnte man 2017 schon nicht ernst nehmen. Was ist das für eine Anmaßung, in ein Haus zu kommen und sagen, wir übernehmen jetzt hier die Leitung und gestalten das Kollektiv. Das ist doch Unsinn. Und die Pointe besteht jetzt natürlich darin, dass derjenige Mann, also René Polisch, der Staub zu Glitzer damals mitfinanziert hat mit einigen Geldbeiträgen, jetzt natürlich selber in der Position ist, dass er sich dagegen verwehrt und sagt, er würde die Polizei rufen. Wir verstehen total. Er hätte es einfach vielleicht vor 5 Jahren besser nicht machen sollen.
Tobi Müller war also in der Volksbühne bei der Uraufführung von Monosau nach einem Text von Jonathan Mese. Und die nächste Vorstellung in der Volksbühne, die ist am 25. Februar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Zum ersten Mal in der 140-jährigen Geschichte der Berliner Philharmoniker wird dort eine Frau Konzertmeisterin. Die Violinistin Vineta Sarega-Völkner gewann nach Angaben des Orchesters das Probespiel für die Stelle. Die Musikerin aus der Gruppe der ersten Violinen sei die erste Frau auf dieser Position. Sarika Völkner wurde im lettischen Jurmala geboren. Von 2012 bis 2021 war sie erste Geigerin des Artemis-Quartetts, von Mai 2022 an Mitglied der Berliner Philharmoniker. Seit 2017 ist Sarika Völkner zudem Professorin für Kammermusik an der Universität der Künste Berlin. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat anlässlich der Berlinale den Autor Ali Tamim mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2023 ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in Berlin erhielt er die Goldene Lola für sein unveröffentlichtes Drehbuch Noah. Drehbuchautorinnen und Autoren legten mit ihrer Fantasie und ihrem Ideenreichtum die kreative Basis für den filmischen Erfolg, wirtschaftlich wie künstlerisch, sagte Roth. Die Jury würdigte die Geschichte als tief berührende Tragödie. Selten sei so wütend und zugleich poetisch der Frust deutscher People of Color über eine verständnislose Mehrheitsgesellschaft auf den Punkt gebracht worden. Als People of Color bezeichnet sich Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden. Mehr Frauen aus der Filmbranche sollen einen eigenen Eintrag in der deutschsprachigen Ausgabe von Wikipedia bekommen und damit digital sichtbarer werden. Die Beiträge entstehen unter anderem bei einer 3-tägigen Schreibwerkstatt, die parallel zur Berlinale begonnen hat. Bei Wikipedia gäbe es in vielen Bereichen einen Frauenmangel, auch bei den Einträgen über Filmschaffende, sagte Mitinitiatorin Elke Köpping der Nachrichtenagentur dpa. Von den rund 890.000 Biografien in der deutschsprachigen Version der Online-Enzyklopädie seien gerade einmal 17,3% Frauen gewidmet, so Köpping. Bei den etwa 77.000 Beiträgen über Filmschaffende sind es demnach ungefähr 35%. Der Theaterregisseur und Schauspieler Frido Solter ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 90 Jahren auf Usedom, wie die Akademie der Künste heute in Berlin bestätigte. Solter war nach einer Schauspielausbildung zunächst Regiehospitant bei Bertolt Brecht am Berliner Ensemble. Nach mehreren Stationen an kleinen Häusern kam er 1959 als Darsteller ans Deutsche Theater nach Berlin. Später arbeitete er dort bis 2001 auch als Regisseur. Mehrere Jahre war er zudem künstlerischer Leiter und Chef Dramaturg des Hauses. Solter konnte ab 1976 auch im Westen arbeiten und inszenierte in Bonn und Darmstadt, später häufig am Deutschen Theater in Göttingen.
Mit viel Prominenz und politischen Statements ist gestern die Berlinale eröffnet worden. Und heute ging es schon auch richtig los mit dem Wettbewerb. Die zwei Filme aus Deutschland und Kanada, über die wir jetzt sprechen, das sind richtige Zeitreisen zurück in die frühen 90er Jahre. Der Film Irgendwann werden wir uns alles erzählen, spielt in der DDR nach der Wende und vor der Wiedervereinigung. Dagegen der kanadische Film, der erinnert an das allererste wirkliche Smartphone, an das BlackBerry. Jörg Taschmann hat beide Filme gesehen. Emily Atef hat ja Irgendwann werden wir uns alles erzählen nach dem Roman von Daniela Krien gedreht. Was erzählt sie da für eine Geschichte?
Na, ich finde auch ganz spannend ist die Zeit, in der das spielt. Also es ist Sommer 1990. Die D-Mark in der DDR ist schon da, aber das Land gibt es halt auch noch. Man kann auch noch über einen Grenzübergang gehen. Da wird man mittlerweile aber in Richtung Westen schon durchgewunken. Und es geht vor allen Dingen um Maria. Und sie ist 18 und sie lebt auf dem Hof ihres Freundes. Und wir beginnen, wie sie im Bett liegt und liest. Sie liest leidenschaftlich gerne, macht eigentlich am liebsten nur das. Und gerade liest sie die Brüder Karamasow. Und ihr Freund will sie irgendwie dazu kriegen, dass sie mal wieder zur Schule geht, aber sie hat keine Lust, bleibt da lieber auf dem Hof, wo man sie ein bisschen angenommen hat. Ihre Mutter ist arbeitslos, lebt alleine, vom Vater hat sie ewig nichts mehr gehört, der zahlt auch keinen Unterhalt. Und so steigt man so ein bisschen ein in dieses Dorfleben und dann plötzlich gibt es auf dem Nachbargrundstück Henna, so ein 40-jähriger Bauer, der Pferde züchtet, von dem man sich sagt, er kann gut mit Frauen, der liest aber auch Gedichte und irgendwann kreuzen sich Maria und Henna immer öfter und es kommt zu einer ersten Berührung, auch einer Intimberührung, die ihr unangenehm ist, sie rennt noch weg, aber als sie ihn das zweite Mal sieht, da wird eben schon aus diesem Verlangen, aus diesem gegenseitigen Verlangen eine große Sehnsucht und die beiden verknallen sich Hals über Kopf ineinander und es ist vor allem eine sehr leidenschaftliche Beziehung.
Also eine Liebesgeschichte auf dem Land, tief im Osten, aber auch irgendwie offenbar ein Wendefilm. Wie funktioniert das denn so in der Mischung?
Das funktioniert deshalb so gut, weil es sehr beiläufig erzählt wird, weil es durch die Dialoge kommt, auch so durch die Situation. Da ist ein Sohn, der ist irgendwann mal in den Westen abgehauen, der kommt dann wieder, ist dann schon jetzt der Westler. Man erfährt eben auch, dass Arbeitslosigkeit schon um sich greift. Der Konsum spielt eine Rolle, man kauft sich diese hässlichen Couches aus dem Westen. Also all das wird ein bisschen im Hintergrund gezeigt. Im Mittelpunkt steht dann aber schon eben auch diese sehr leidenschaftliche Liebesbeziehung und vor allen Dingen, wie Emily Atef das filmt, das hat mich schwer beeindruckt, weil es ist sehr schwer, Liebe, Sex, Sehnsucht, Verlangen so zu filmen, dass man da weder peinlich berührt ist oder als Voyeur empfindet beim Zuschauen. Und sie schafft es, dass man den beiden das irgendwie abnimmt und dass man dabei ist. Und allein diese erste Verführungsszene zwischen den beiden, die wird so unwahrscheinlich lange ausgekostet, das sieht man selten im Kino.
Und dann auch noch diese schon klassische Konstellation, eine ganz junge Frau, 18 haben Sie gesagt, ist sie, Maria, und der Mann um die 40, das ist ja eigentlich so eine klassische Altmännerfantasie, würde man heute sagen, aber jetzt eben in der Regie von einer Frau. Merkt man das? Also erzählt sie das irgendwie vielleicht ein bisschen einfühlsamer, als man das von Männern kennt?
Ich denke schon, weil gerade wenn es darum geht, ganz oft ist es doch im Kino so, zwei Leute sehen sich und fallen gleich übereinander her und man denkt sich immer, ja, so ist Kino, aber so ist nicht das Leben. Und hier ist es dann schon ein bisschen so, dass sie sich auch Zeit nimmt, dass man auch so ein bisschen erstmal dieses Verlangen spürt. Und dann hat sie dann eben auch zwei wirklich großartige Darsteller. Das einmal Marlene Buro, die spielt diese Maria mit einer Mischung aus Verträumtheit, Verlangen, Naivität, Neugier und auch Hartnäckigkeit. Und die lässt sich dann zunächst auch beim Sex erstmal dominieren, wehrt sich dann aber und antwortet mit so einer Zärtlichkeit und Weiblichkeit, die diesen Mann dann irgendwie wieder zum Jungen macht. Und der wird dann gespielt, dieser Mann von Felix Kramer, der eigentlich so ein Fernsehstar eigentlich nur ist und den ich nur einmal im Kino in Freies Land gesehen habe, wo er mich beeindruckt hat. Und der spielt dann als einen sehr eigenbrötlerischen und auch einen sehr selbstzerstörerischen Mann. Also ohne diese beiden großartigen Darsteller würde das auch nicht funktionieren.
Also der zweite Film, den Sie gesehen haben, ist, glaube ich, ganz was anderes. Der führt zwar auch in die 90er zurück, aber da geht es um das BlackBerry. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie man das bestaunt hat. Und es geht in diesem Film nun um die Geschichte der Erfinder dieses ersten Mini-Smartphones.
Ja, das ist ein Film, der kommt aus Kanada. Insgesamt sind ja im Wettbewerb nur zwei Filme aus Nordamerika, also das ist hier der eine davon. Und es geht wirklich um diese Computer-Nerds, also um diese Jungs, die irgendwie mit kurzen Hosen und langen Haaren am Computer sitzen, die ganze Zeit irgendwie kindische Sachen machen, aber irgendwie eine riesen Ahnung von Technik haben. Und die haben dann Modems erfunden und bauen ein Handy, das irgendwie einem Taschencomputer ähneln soll. Und da trifft dann eben so ein wirklicher Erfinder, der sich aber nicht verkaufen kann, auf einen so knallhart Kapitalisten, der gerade wieder mal entlassen worden ist von einer Firma, weil er so gnadenlos nur an sich selbst denkt. Da prallen eigentlich zwei Welten aufeinander, sowas Unschuldiges, Erfinderisches und der knallhart Kapitalismus. Und daraus wird dann eine der erfolgreichsten Firmen, nämlich REM, die das BlackBerry gebaut hat. Und der BlackBerry hatte mal 35% Marktanteil in Nordamerika und galt als das erste Smartphone, aber hatte eben Tasten.
Und ist das ein nostalgischer Film, so ein bisschen die 90er in rosa Farben?
Nicht ganz. Also der hat sowas Nostalgisches allein durch seine Ästhetik, die ich aber sehr gelungen finde, weil das wackelt so ein bisschen. Das hat so eine Mischung aus 16mm und VHS-Ästhetik. Passt schon sehr in diese Zeit. Also Kostüme und Accessoires, das stimmt schon alles. Es ist ein schöner Film, den man sich gerne anschaut und den man sich eben auch erinnert. Dann kommt natürlich irgendwann das böse iPhone, dann ist die Erfolgsgeschichte des BlackBerry zu Ende erzählt. Und die Macher wollten, glaube ich, Aufstieg und Fall erzählen. Und da ist ein bisschen sehr viel Aufstieg, sehr viel Erfolg und ein bisschen zu wenig Fall dahinter. Trotzdem ist es durchaus ein unterhaltsamer Film, kleiner Film. Ganz ehrlich gesagt ist der auf so einem großen A-Festival vielleicht ein bisschen verloren, aber ist auf jeden Fall ein Film, der Spaß gemacht hat.
Jörg Taschmann über zwei Wettbewerbsfilme bei der Berlinale, die heute zu sehen waren. Einmal der deutsche Beitrag von Emily Atef. Irgendwann werden wir uns alles erzählen nach dem Roman von Daniela Green. Und dann der kanadische Film BlackBerry von Matt Johnson. Auch für den Film Nachwuchs ist die Berlinale ja ganz wichtig, etwa die Perspektive Deutsches Kino, die mit dieser Ausgabe des Festivals eine neue Leitung hat. Jenny Zilker arbeitet schon seit über 20 Jahren für die Berlinale und sie will die Nachwuchssektion auch nicht völlig neu erfinden, aber den einen oder anderen Akzent verschieben. Die jüngeren Filmschaffenden scheinen jedenfalls von den dramatischen Entwicklungen, die unsere Welt erschüttern, stark geprägt zu sein, wie Christian Berndt beobachtet hat. Hey, favelado,
nem um passo adiante. Polizisten mit Schnellfeuerwaffen verbreiten Angst und Schrecken in der Favela im Rhythmus der Samba-Trommeln. Der von brasilianischen Filmstudierenden in Potsdam gedrehte Film Ash Wednesday zeigt Polizeigewalt in Rio de Janeiro als Musical. In gewisser Weise ist der Film typisch für die diesjährige Perspektive Deutsches Kino, so die neue Leiterin der Sektion Jenny Zülker.
Was ich vielleicht versuche noch stärker zu machen als meine Vorgängerin ist, dass ich erstmal sehe, dass sowieso jeder Film eine universale Botschaft haben muss. Das heißt, das ist in Deutschland produziert, aber der muss von mir aus weder in Deutschland spielen, noch in Deutsch gesprochen sein, noch müssen die Filmschaffenden Deutsche sein, sondern es ist wirklich nur, der Nachwuchs ist in Deutschland produziert worden, aber eigentlich sind die Geschichten natürlich global.
Fast die Hälfte der Filme hat einen ausländischen Schauplatz. Der Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran erzählt die Geschichte der iranischen Studentin Rehaneh Jabari, die 2014 im Iran hingerichtet wurde, weil sie in Notwehr einen Mann erstach, der sie vergewaltigen wollte. Es ist einer der politisch hochaktuellen Filme der Sektion.
Ich habe das Glück, dass die Auswahl wahnsinnig politisch ist. Es gab unheimlich viel wirklich politische Filme. Und ich habe das Gefühl, dass die Welt um uns herum gerade so brenzlig ist, dass das sich auch in den Geschichten niederschlägt.
Auch wenn dieses Mal wieder einige Familiengeschichten dabei sind. Das teils autobiografische Beschäftigen mit familiären Themen ist ein häufiges Sujet junger Filmschaffender. Aber es bleibt dieses Jahr, findet Zülker, nicht bei privater Innenschau.
Die haben eine gesellschaftspolitische Brisanz. Auch wenn sie im Privaten spielen, ist es trotzdem eine Botschaft, die man gut übertragen kann.
In Ararat hat eine Berliner Studentin einen Autounfall verursacht, angeblich absichtlich. Sie flieht zu den Eltern, die vor Jahren aus Deutschland zurück in ihre anatolische Heimat gezogen sind.
Ich war dann also.
Ist doch was passiert ist, warum fragt ihr mich das?
Na dann, Kasten.
Bist du taub? Ich bin morgen hier weg.
Natürlich.
Halt die Klappe.
Lang aufgestaute Familienkonflikte kommen in den aggressiven Ausbrüchen der Tochter zum Vorschein. Regisseur Engin Kundak hat eigene familiäre Erfahrungen in seinem sehr konzentriert erzählten Filmdrama verarbeitet.
Es war so ein Gefühl, was ich mein Leben lang gefühlt habe. Eine Form von Sprachlosigkeit, die ich in meiner Familie und auch in ganz vielen anatolischen Familien erfahren habe. Und irgendwann dachte ich, wenn ich dann schon einen Langspielfilm mache, dann muss der Kern wirklich mich selbst erschüttern.
Ursprünglich dachte Kundak an eine männliche Hauptfigur, entschied sich dann aber für eine Protagonistin.
Ich glaube, dass sehr viele Frauen in meiner Gesellschaft mehr erleiden müssen als ich.
Ararat ist einer der Filme, in denen das Leiden an der Familie mit kompromissloser und bestürzender Härte erzählt wird. Von einer seltsamen Existenz fern der Familie erzählt der Dokumentarfilm Atomnomaden. Die beiden Regisseure haben über Monate Wanderarbeiter begleitet, die in Wohnmobilen leben und durch Frankreich reisen, weil es ihr Job ist, Atomreaktoren zu renovieren.
Wir haben eigentlich ziemlich schnell denselben Lebensstil adoptiert, haben einen Campingcar gemietet und sind halt zu den verschiedenen Kraftwerken gefahren und dann einfach geklopft an den verschiedenen Campingcars. Haben wir uns vorgestellt, gesagt, dass wir auf der Suche von Protagonistinnen sind. Wir wurden sehr willkommen geheißen, das heißt, die Leute waren auch bereit, ihre Geschichten zu teilen.
Tatsächlich ist es auch so, dass die Einsamkeit, die mit diesem Lebensstil einhergeht, vor Kraftwerken weit entfernt von dem Ort, wo man Freunde und Familie hat, zu leben, dicht dazu bringt, dich zu freuen, wenn Menschen sich an dir interessieren und die Zeit mit dir teilen wollen.
Man sieht dem Film an, dass die Regisseure Tizian Strom-Sagari und Kilian Armando Friedrich den Protagonisten sehr nahe gekommen sind. Die Arbeiter scheinen die Kamera nicht zu bemerken beim Abendessen im Campingbus oder den berührenden Szenen beim Besuch der Familie. Mitunter fühlt man sich wie in einem Spielfilm. Den Regisseuren war es wichtig, die Lebensrealität dieser Menschen authentisch zu zeigen und, so sagen sie, etwas von Arbeitsverhältnissen im modernen Kapitalismus zu erzählen. Aber zugleich wollten sie Anteilnahme wecken.
Deshalb ist es tatsächlich für uns sehr wichtig gewesen, eine filmische Realität herzustellen, die den Zuschauer und die Zuschauerin mitfühlen lässt. Das war uns ganz, ganz wichtig.
Aber es gibt auch immer wieder poetisch verfremdete Bilder, etwa von im Wasserdampf traumhaft vernebelten Kraftwerken. Direkt neben diesen riesigen, höllenschlundartigen Reaktoren sieht man die kleinen Campingwagen der Wanderarbeiter, ein symbolisches Bild für ihre nicht ungefährliche Arbeit in der Nuklearindustrie. Atomnomaden ist einer der Höhepunkte der diesjährigen Perspektive, die ein politisch motiviertes, aber auch durchwachsenes Programm bietet. Man erlebt dabei allerdings Filme, die in Form und Inhalt eine bemerkenswert radikale und ernsthafte Konsequenz zeigen.
Christian Berndt über die Perspektive deutsches Kino bei der diesjährigen Berlinale. Und mit dem Filmfestival und seiner Eröffnungsgala befassen sich auch die Feuilletons, die Laura Helena Wurth sich angesehen hat.
Gestern eröffneten die 73. Filmfestspiele in Berlin, also die Berlinale. Anlässlich dieses Spektakels liefert Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gleich zu Beginn seines Textes das Fazit. Das Beste, was diese Berlinale zu bieten hat, sind die Momente des Nicht-Verstehens und die Sekunden des Nicht-Einverstanden-Seins. Die Szenen, die man mit frisch geputzter Brille betrachtet. Und die, obwohl da scheinbar nur die Kamera auf eine Aktion gerichtet ist, die sich tatsächlich so abgespielt hat, dem Betrachter trotzdem seltsam, rätselhaft und grundsätzlich fremd erscheinen. Etwas kritischer steht er dem Eröffnungsabend der Berlinale gegenüber, den er richtig, würdig und angemessen nennt, der für ihn aber dann doch folgende Frage aufwirft. Ob Künstler und Kunstfunktionäre qualifizierter als alle anderen dafür sind, das Gute gut und die Bösen böse zu nennen? Fragt er sich und fährt fort. Immerhin zeigte sich an diesem Abend, dass Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen begabter als alle anderen darin sind, der eigenen Betroffenheit auch mimisch den angemessenen Ausdruck zu verleihen. Den Auftritt des ukrainischen Präsidenten, der bei diesem Eröffnungsabend per Video zugeschaltet war, beschreibt Seidel dann so: Wenn man gerade bei diesem Auftritt immer mitdenkt, dass er das kämpferische Sprechen, die coole Mimik und das Tragen olivgrüner Pullover in seinem früheren Beruf sehr gut gelernt habe, nimmt man seinem Appell, die Ukraine weiter zu unterstützen, nichts von seinem Ernst und der existenziellen Notwendigkeit. Man wünscht ihm den Frieden, der es ihm erlaubte, den Pullover aus und den Smoking anzuziehen und die nächste Berlinale-Gala über den roten Teppich zu betreten. Andreas Scheiner, der für die Neue Zürcher Zeitung über die Berlinale berichtet, ist hingegen selbst die Alliteration Bullshit-Bingo an der Berlinale nicht zu blöd für seine Überschrift. Der aufgebrachte Titel seines nicht minder aufgebrachten Textes lautet »Ist das noch Kunst oder schon Content?« Doch bevor er sich über die, wie er es nennt, Identitätspolitik für Fortgeschrittene beschwert, klagt er erstmal über Berlin. Berlin misslingt immer alles phänomenal. Flughafen, Wahlen, Ökotoiletten am Cottbusser Tor. Der Potsdamer Platz ist auch ein Verbrechen. In diesem Punkt muss man Scheiner leider zustimmen, wenn er das städtebauliche Desaster dieses Ortes so beschreibt. Nach der Wiedervereinigung war die Brache zwischen Ost und West die größte Baustelle Europas. Hier wollte man sich verwirklichen. Metropole werden. Einen Chipperfield rief man, einen Grassi, Kollhoff, Piano, wie sie alle heißen. Man wollte klotzen, bekommen hat man ein Geklotze. Die Eigenwerbung spricht von einem neuartigen urbanen Zentrum für Berlins dynamische Communities. Andere würden sagen, städtebaulicher Slapstick. Der Film »She Came to Me«, in dem die Identitätspolitik für Fortgeschrittene dann vorkommt, beschreibt er so. Das ist einer, der alles vermeidet, was verwirren oder verstören könnte. Es ist genau das, was dabei herauskommt, wenn alles dem vermeintlich Verkaufbaren untergeordnet wird. Ein langweiliger Film. Willi Winkler unterstellt Yoko Ono in der Süddeutschen Zeitung anlässlich ihres 90. Geburtstages, sich John Lennon als Sugar Daddy ausgesucht zu haben und schreibt: Da die Kunst idealerweise brotlos ist, braucht sie Sponsoren, Mäzeninnen, Sugar Daddies, reiche Menschen, in der Geschichte sehr oft Männer, die das viele Geld nicht glücklich macht. Yoko Ono fand den Besten, der auf dem Markt war, John Lennon. Glücklicherweise beschäftigt sich Christine Meixner im Tagesspiegel etwas differenzierter mit der künstlerischen Leistung Yoko Onos und schreibt: Aushalten, das zählt zu den Prinzipien der großen Fluxus- und Performance-Künstlerin, die dazu mit und ohne Lennon experimentelle Musik wie auch Filme realisiert hat. Und Meixner weiter: Was man ihr an Lügen und Hass entgegengebracht habe, erklärt sie, sei von ihr ins Gegenteil verwandelt worden. Sie habe genug positive Energie für 200 Jahre.
Das war der Blick in die Feuilletons von Laura Helena Wurth. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.